Interessant, bei den ersten beiden, bei den ersten beiden Soloplatten, vor allem bei der von 1980, bei Synthesist ist ja auch, dass sie ähnlich, wie sie schon bei Klaus Schulze beschrieben haben, nicht nur Schlagzeug gespielt haben logischerweise, sondern sich auch verstärkt selbst dem Synthesizer zugewendet haben.
Es war eine Notlösung, also Ashra war gerade nicht aktiv, also wir waren ja eine Band, die nie irgendwie Verträge hat oder gesagt, wir müssen jetzt wie eine Band jedes Wochenende spielen oder jedes Festival, sondern wir haben das immer nur aus Spaß gemacht und Platten gemacht und es gab nie irgendwie den Masterplan, wann jetzt Ashra anfängt und wieder aufhört. Und es war gerade eine Zeit und ich war eben gierig darauf, Musik zu machen und es war gerade keiner da. Und durch Zufall begegne ich dann einem Musiker, der damals eher so ein Fan der Musik war, selber auch Elektronikmusik macht und sagte, warum machst du denn eigentlich keine Soloplatten? Und ich dachte, ich bin Schlagzeuger, als Schlagzeuger, also Schlagzeug-Soloplatten. Da bin ich, mit der Idee hatte ich mich gar nicht beschäftigt. Meinte, ich habe Equipment zu Hause, weil ich besaß auch eben nur ein Schlagzeug. Ich besaß ja gar nichts, außer meinem Schlagzeug. Und dann, ich hatte aber eine 8-Spur-Maschine. Und dann meinte er, du gibst mir deine 8-Spur-Maschine für meine Produktion und du kommst zu mir nach Krefeld und ich leihe dir meine Synthes und dann kannst du so lange wie du willst, bist in meiner Wohnung, ich ziehe da aus für die Zeit und dann machst du dein Album. Das habe ich dann 6 Wochen lang jeden Tag und Nacht Kaffeemengen und weiß der Teufel was noch für Zeug, ja, habe ich dieses Album produziert. Und das war für mich am Anfang wahnsinnig schwierig, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. Weil ich habe natürlich viel in Studios verbracht, aber ich habe vielleicht mal am Fader gespielt. Ich hatte irgendwie überhaupt keine Ahnung, wie man ein Mikrofon anschließt oder wie irgendwas verkabelt oder eine Maschine einmisst oder überhaupt einen Synthesizer anmacht. Ich erinnere mich an so ein frustrierendes Erlebnis. Das erste Mal ein Mini-Moog vor mir stand, ja, und ich da drauf drückte und es kam nichts raus. Der war angeschlossen. Und ich habe an den Knöpfen gedreht, alles von links nach rechts und es kam nichts raus. Und bis mir dann jemand sagte, ja, hier ist die ADSR-Kurve, die Hüllkurve, und wenn du den Anfang der Hüllkurve nach rechts drehst, dann fängt die quasi nie an, da kann gar nichts rauskommen. Und mit diesem naiven Verständnis habe ich mich dann dahingesetzt und habe dann eine Spur nach der anderen aufgenommen. Die zweite Schwierigkeit war, heute gibt es sogenannten MIDI-Standard und damit kann man eben Synthesizer untereinander verknüpfen und dann mit Hilfe der Software, die es heute gibt, kann man Maschinensequenzen parallel aufnehmen. Das war damals gar nicht möglich. Und da mussten erst so ein paar Freaks kommen, die mir aus dem Ausgangssignal, in dem Impuls, der quasi die Sequenz steuert, ein Signal macht, was man aufnehmen konnte auf eine Spur und dann vice versa wieder zu einem Signal machen konnte, mit dem man dann die zweite Sequenz aufnimmt. Und das Problem war, dass diese Minimoogs damals irgendwie so nicht stimmstabil waren. Das merkte man aber erst bei der zweiten Aufnahme nach 3-4 Minuten. Dann war das eine Kakophonie manchmal. Und dann haben wir da 60 Watt Glühbirnen in der Nähe vom Netzteil, dass das irgendwie immer die gleiche Temperatur hatte, damit diese Stimmung blieb. Also es war auch eine Quälerei, aber eben auch eine große Befreiung und auch natürlich so ins Wasser geworfen zu werden, irgendwie eine große Erfahrung, die bis heute nachwirkt.
Beide Platten sind aus der damaligen Sicht eher gefloppt. Wie haben Sie das denn damals empfunden, als Sie in den 80ern diese beiden Platten rausgebracht haben?
Ja, zunächst mal hatte ich natürlich gar nicht darüber nachgedacht, was jetzt damit wird, als ich es gemacht habe. Und dann war das eben fertig und jetzt habe ich so die Erwartung gehabt, das muss jetzt ein Riesenhit werden. Ne? Weil ich hatte natürlich auch immer so, auch schon Ambitionen, irgendwie Popmusik zu machen, aber gleichzeitig auch mich nicht so vordergründig zu verkaufen. Ich habe immer gedacht, Qualität setzt sich durch. Und mir war nicht bewusst, dass ich letztlich das Mittelmaß immer ganz nach vorne setzt und das Avantgardistische eher immer ein Underground bleibt und eine Kunstform bleibt. Und da habe ich wahrscheinlich mehr oder weniger unbewusst irgendwie eine Kunstform gemacht, die natürlich so breite Massen gar nicht treffen kann, weil es viel zu schwierig ist für den durchschnittlichen Musikgeschmack, das so zu adaptieren, dass daraus ein Hit wird. Aber ich hatte da irgendwie die Erwartung, ich war so naiv damals und dann war es natürlich eine Enttäuschung, da nur 10.000 Exemplare zu verkaufen. Aber mit Wallenstein und Ashra hatten wir schon das Doppelt- und Dreifache verkauft. Und mein Ziel war so 100.000. Ne? Und weil das nicht passierte, habe ich gedacht, oh Gott, irgendwann machst du ja nochmal ein Album. Und ich wollte auch eben dann was anderes machen, nicht mich dann selber wiederholen. Und habe dann 5 Jahre später mich wieder hingesetzt und habe dann wieder mit anderen Mitteln, auch einfachen Mitteln, aber auch wieder anderen Mitteln, das zweite Album gemacht. Und da fing die Plattenindustrie an, schon so langsam, war die Plattenindustrie schon langsam im Sinkflug. Und dementsprechend habe ich noch weniger Platten verkauft, immer noch genug, um heute jedes Plattenlabel zu begeistern. Ja. Und das war natürlich dann noch schlimmer. Und dann habe ich mich erstmal zurückgezogen und habe dann irgendwann mal gesagt, es interessiert mich jetzt auch alles gar nicht mehr, ob das jetzt verkauft oder nicht. Weil was immer ich mache, mache ich nur noch, weil ich Musik machen will. Und es ist auch eine große Befreiung. Es macht einen unabhängig. Und ich denke, darum geht es letztendlich auch, um meine Gefühle in irgendeiner Form festzuhalten und nach draußen zu bringen.
Dennoch ist Oceanheart ja sozusagen auch ein Markstein. Wenn man sich einzelne Tracks anhört, beispielsweise den letzten Track Minimal Boogie, der ja sehr lang ist, auch teilweise Live-Schlagzeugparts drunter hat, das ist ja schon so ein bisschen das ist so die Zwischenphase, die so ein bisschen so den Übergang und auch den Wechsel markiert, der dann in den 90er Jahren passierte, weil dann plötzlich aus dem, was man früher Ambient nannte, sowas wie Trance und Chill-Out wurde, also Techno-Musik.
Die Techno-Musik ist eine ganze Weile lang völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe die erst entdeckt, also aber nicht, weil ich nicht jetzt irgendwie neues Zeug interessiert mich nicht, sondern ich bin ja nicht mehr in die Clubs gegangen. Da war ich ja schon irgendwie Mitte 30, Ende 30, als das passierte. Und ich bin halt nicht in Clubs gegangen. Und darum ist die Musik leider an mir vorbeigegangen. Und dann erinnere ich mich, es gab ein Elektronikfestival, so ein Berliner Musikszene in Holland. Und dann tauchte ein junger Mann auf und er sagte, du, ich arbeite für ein Label, mache da die Promotion und so. Weißt du überhaupt, was ihr da beeinflusst habt mit eurem Zeug da in Frankfurt, Techno, Sven Feth, ich arbeite für Sven Feth und hatte zufällig gerade was über ihn gelesen im Spiegel, so einen seitenlangen Artikel und das fand ich sehr interessant. Komm doch mal vorbei. Und dann bin ich natürlich direkt da in das Zentrum des Geschehens in Offenburg geraten und Sven Feth, der unsere Musik kannte und so, das fand ich natürlich interessant. Und dann habe ich da Musik gehört und gesagt, wow, dass das an mir vorbeigegangen ist. Und ich fand es riesig, also auch konsequent eine Weiterentwicklung unserer Musik, eben auch im Hinblick auf so Körperlichkeit. Als Schlagzeuger ist mir das natürlich sehr sympathisch. Ja, und dann bin ich natürlich auch ein paar Mal auf Raves gegangen und in Clubs und finde das nach wie vor sehr interessante Musik. Und das war aber damals schon, eigentlich schon auf dem Höhepunkt. So 94 rum war ein großes Labelsterben, was dann letztendlich auch Recycle or Die, das Label von Sven Feth irgendwie zum Opfer gefallen ist. Und das hat sich dann reduziert eben auf die es schon immer machten und die da heute davon irgendwie leben und weltweit das immer noch so auf Festivals verbreiten. Aber ich bin da sehr begeistert, ich finde es klasse.
Die 2000er Jahre waren so ein bisschen auch die Jahre, wo man sich ein bisschen zurückbesonnen hat, teilweise auf die 80er, was so Sachen wie Elektronik und New Wave angeht. Und da waren sie ja auch als Schlagzeuger aktiv an durchaus sehr populären Produktionen. Ich habe gehört, bei Joachim Witts Goldenem Reiter haben sie auch gespielt.
Ja. Als ich 1980 mal die Synthesis machte, die war gerade so, ich hatte noch keine Plattenfirma und schleppte so Kassetten mit mir rum. Und da hatte ich auch ein neue Deutsche Welle-Projekt, das hieß Lilly Berlin, so ein schräges Ding. Das machte ich so nebenbei und wir hatten einen Gig in Hamburg und unser Produzent, der Mickey Wolf, spielte damals bei einer Band, die hieß Düsenberg. Und da war Achim Witt, ich glaube, Sänger und Gitarrist, Rhythmusgitarrist. Und der kam zu unserem Konzert und der lebte damals in ganz bescheidenen Verhältnissen, lebten von Sozialhilfe und ist ja auch Schauspieler und machte so Fernsehsachen. Und wir wurden dann so privat untergebracht und ich habe bei Achim Witt in der Wohnung geschlafen. Mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter lebte der da. Und dann spielte der mir den Silberblick vor, den er gerade so auch auf dem 8-Spur-Band so ganz einfach so die Basic-Tapes gemacht hat. Das fand ich sehr interessant so. Und ich habe ihm meine Sachen vorgespielt, das fand er auch sehr interessant. Und Monate später sagte Harald, ich habe einen Deal, ich kann das produzieren in Köln. Wenn du Lust hast, kommst vorbei, ich brauche mal so ein paar Elektronik-Sounds. Schlagzeug spielte ja Jacke Liebezeit von Ken. Ja, und dann bin ich da hingefahren, habe da ein paar Elektronik-Sounds gemacht. Und die Platte lief erstmal überhaupt nicht. Ne? Also ein halbes, dreiviertel Jahr passierte gar nicht viel mit der Platte. Und Achim war auch schon enttäuscht und produzierte dann ein Album, was sich so ein bisschen an deutsch-amerikanische Freundschaft anlehnte. Und dann über Österreich plötzlich wurde Silberblick ein riesiger Hit. Ne? Und also fast 1 Million Platten verkaufte der plötzlich. Und dann machte er Tournee. Dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und vor 2 Jahren haben wir uns wieder getroffen. Das fand ich ganz witzig. Ja.